SWR 2 Forum.
Und da geht es heute um einen historischen Abschied und die Frage, was ändert sich mit dem Brexit? Am Mikrofon ist Michael Riesel. 3,5 Jahre hat es gedauert. 3,5 Jahre, in denen im Streit um den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union 2 Premierminister ihr Amt verloren haben, das Land in eine Verfassungskrise geraten und die Einheit der Nation auf eine harte Probe gestellt worden ist. Das, wofür die Mehrheit der Briten beim Referendum 2016 abgestimmt hat und was Boris Johnson und seine Brexiteers zu ihrer historischen Mission erklärt haben, wird heute politische Realität. Ab Mitternacht ist Großbritannien offiziell raus aus der EU. Zum ersten Mal verlässt ein Land die Gemeinschaft. An der Downing Street, dem Sitz der britischen Regierung, zählt ein Countdown die noch verbleibenden Minuten. Aber was kommt danach? Haben sich die erbitterten Debatten im Parlament, der Nervenkrieg mit Brüssel, all der Zorn und der Hass zwischen Brexiteers und Remainern am Ende für die Briten wirklich gelohnt? Kehrt jetzt Ruhe ein oder geht mit dem Start der Verhandlungen über einen Freihandelsvertrag zwischen Brüssel und London das Brexit-Drama erst richtig los? Darüber wollen wir diskutieren in diesem SWR2-Forum mit dem Historiker Professor Dr. Franz Josef Brüggemeier von der Universität Freiburg, mit Dr. Nikolai von Ondarza, er ist stellvertretender Leiter der Forschungsgruppe Europa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und mit Professor Dr. Gerhard Dannemann vom Großbritannien-Zentrum der Humboldt-Universität zu Berlin. Herr Dannemann, als Wissenschaftler ist man ja der Vernunft verpflichtet, darum bemüht, die Dinge nüchtern zu betrachten. Jetzt ist der Schicksalstag tatsächlich da, an dem Großbritannien die EU definitiv verlässt. Ein Land, in dem Sie selbst viele Jahre gelebt haben, wo Sie viele Menschen kennen. Wie ist da Ihr Gefühlshaushalt? Was geht in Ihnen vor?
Ja, das Gefühl ist nicht positiv. Ich war wie fast alle Wissenschaftler für einen Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union. Aber es ist jetzt nun passiert. Das Spannende ist ja auch, was anschließend passiert. Bisher bleibt ja Großbritannien noch bis zum 31. Dezember faktisch in der Europäischen Union ohne Mitspracherechte. Aber wir haben jetzt noch wenige Monate Zeit, um zu klären, was danach wird. Das heißt, es geht jetzt erst richtig los. Und so ist auch meine Gefühlslage noch nicht ganz entschieden.
Also durchaus gemischte Gefühle. 47 Jahre lang waren die Briten Mitglied der Europäischen Union und im Grunde nie mit ganzem Herzen dabei, galten immer als Sonderfall. Herr von Ondarza, endet mit dem heutigen Tag nicht nur die britische Mitgliedschaft in der EU, sondern auch ein historisches Missverständnis?
Ich glaube nicht, dass es ein volles Missverständnis war und ich glaube auch nicht, dass der Brexit unausweichlich war. Es ist eher ein Produkt des politischen Prozesses in Großbritannien, wo die Brexiteers sehr viel besser organisiert waren, das Land vor sich hergetrieben haben und die, wenn man Umfragen glauben mag, doch knappe Mehrheit der Remainer sich einfach nicht dem entgegenstemmen konnten. Ich glaube, und das ist der letzte Satz dazu, auch dass es in diesen letzten 3,5 Jahren durchaus Chancen gegeben hätte, für die Remainer noch ein zweites Referendum hinzubekommen, aber sie waren immer selber zugespannt, um sich dann doch gegen diese Wucht der Brexiteers durchzusetzen.
Von einem Wendepunkt in der britischen Geschichte spricht Finanzminister Javid in London und hat zur Feier des Tages eine neue Gedenkmünze in Umlauf gebracht. Herr Brüggemeier, Wendepunkt schön und gut. Die entscheidende Frage ist ja zum Guten oder zum Schlechten?
Erstmal würde ich Herrn von Ondarza zustimmen. Es gab zwischendurch Chancen, die ganze Sache anders zu sehen oder auch vielleicht anders zu drehen. Letztlich war das Ganze von Anfang an eine innenpolitische Frage. Es geht zwar um Europa und selbstverständlich spielt Europa eine große Rolle, aber im Kern geht es um ein innerbritisches Thema. Und da ist nun innerhalb Großbritanniens nicht viel entschieden. Die ganzen Fragen stehen noch an. Sie haben eben gesagt, es stehen auch viele Fragen mit Europa an. Aber im Kern steht an, wie die Briten demnächst miteinander umgehen wollen. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Manche sind ganz positiv, andere sind eher etwas problematisch.
Aber schauen wir nochmal auf den heutigen Tag. Unabhängig davon, ob man den jetzt als Trauerfeier oder als Festakt begeht, Herr Dannemann, außer dass Großbritannien offiziell nicht mehr zur EU gehört, was ändert sich jetzt konkret im Alltag für uns, für die Briten?
Gar nichts. Bis zum 31. Dezember dieses Jahres. Denn solange ist Großbritannien noch in der Zollunion und im Wirtschaftsraum. Das heißt, es gelten alle Regeln, alle Waren, Dienstleistungen, Menschen können frei zirkulieren. Man wird es wirklich erst zum Jahreswechsel merken. Und was genau dann passiert, wissen wir noch nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine, es gibt einen harten Brexit Und die andere Möglichkeit ist, es gibt einen extra harten Brexit.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Befindlichkeiten der Briten schauen, wenn da jetzt heute Abend die Uhr runtertickt und der Austritt immer greifbarer wird, glauben Sie, dass dem ein oder anderen Brexit-Befürworter dann doch das Herz in die Hose rutscht und er sich die Frage stellt, ob das die richtige Entscheidung war?
Das glaube ich eigentlich nicht. Die Brexiteers sind jetzt erstmal nach meinen Gesprächen in London vor großer Vorfreude. Sie haben lange auf diesen Tag hingearbeitet. Es wird auch Partys in Westminster vor dem Parlament und vor Big Ben und so weiter gehen. Also da wird schon auch sehr viel gefeiert. Und diese Übergangsphase, also dass sich tatsächlich am Tag 1 nach dem Brexit nichts ändert, das spielt den Brexiteers auch ein Stück weit in die Hände, weil sie können sagen, wir haben ja immer gesagt, dass diese Horrorszenarien, die an die Wand gemalt worden sind, die eigentlich für das nächste Jahr durchaus noch möglich sind, die sind aber jetzt erstmal nicht eingetreten. Wir sind unabhängig geworden, wir haben die Kontrolle über unser Land zurückgewonnen und erstmal hat es die große Katastrophe nicht gegeben. Deswegen glaube ich, dass am Tag 1, also morgen, die Brexiteers erstmal jubilieren werden, bevor wir dann in diese ja durchaus sehr, sehr, sehr schweren Verhandlungen zwischen Brüssel und London einsteigen werden, indem, wie Herr Dannemann sagt, das harte Ende durchaus noch kommen kann.
Ja, ich glaube, das sehen im Moment alle so. Morgen wachen alle auf und es ist einerseits, die Brexiteers freuen sich, mehr aus sehr grundsätzlichen Gründen. Die können, glaube ich, ganz konkret nicht wirklich sagen, weshalb sie sich freuen, außer sie haben irgendwie etwas erreicht. Wie es dann weitergeht, da kann man lesen, was man will, Fernsehsendungen schauen, die man will. Keiner weiß es ganz genau. Was dann am 31.12. oder bis dahin vereinbart ist, auch das weiß keiner so ganz genau. Boris Johnson spielt ja jetzt einmal mehr Pokern, indem er dieses harte Datum gesetzt und gesagt hat, da gibt es kein Abweichen von. Ich glaube, dass er sicherlich versucht, das durchzuhalten. Ich bin nicht ganz so sicher, ob das wirklich klappen wird. Es wird sicher sehr, sehr viel geregelt bis dahin. Ob alle schwierigen Fragen und alle Detailfragen geregelt sind, da bin ich etwas unsicher.
Wenn ein Ehepaar sich scheiden lässt, dann heißt es oft, man trenne sich in gegenseitigem Einvernehmen. Das ist dann in Ordnung, damit kann dann auch jeder leben. Dass uns Deutsche die Scheidung von den Briten so schmerzt, liegt das daran, dass wir im Grunde bis heute nicht verstehen, warum wir eigentlich verlassen werden?
Das geht vielen Deutschen so. Also ich muss das sehr oft erklären, was dahinter steht, warum so viele Leute eine knappe Mehrheit für den Brexit gestimmt haben aus der deutschen Perspektive. Ich spüre aber inzwischen auch mehr und mehr, dass man oder einige doch zumindest ganz froh sind, dass das zumindest jetzt ein Ende haben wird und das nicht ewig so weitergeht. Also diese das Verlustempfinden auf deutscher Seite war nach dem Referendum größer, als es jetzt Anfang 2020 ist. Ich denke, hier haben sich auch viele damit abgefunden, dass es nun passieren wird. Aber das wechselseitige Unverständnis ist noch relativ groß. Also britische Kollegen, mit denen ich im Gespräch bin, fragen mich auch wieder, hat denn die EU darüber nachgedacht, warum Großbritannien ausgeschieden ist? Und dann muss man halt sehr schnell erklären, dass die Vorstellung darüber, was die Europäische Union ist und sein sollte, sehr unterschiedlich sein können, dass selbst wenn man versteht, was der andere will, das nicht heißt, dass man das einfach so machen kann oder will.
Herr Brüggemeier, Frage an den Historiker. Eines Tages, da wird die Geschichte des Brexit geschrieben werden und man wird aufarbeiten, wie es soweit gekommen ist. Ist da eine Schar verblendeter populistischen Rattenfängern auf den Leim gegangen? Hat da ein Volk die Bevormundung der Eliten aus Brüssel satt? Ist der Brexit nur ein Symptom für die Krise der EU? Welche Lesart wird sich da durchsetzen?
Also ich glaube, es muss hinzugekommen, was ich eben schon mal sagte. Es ist sehr, sehr stark ein innerbritisches Problem. Es sind viele Regionen, die sich abgehängt fühlen und zwar irgendwie die Fuß, die beschuldigen dann oder machen Vorwürfe gegenüber Eliten. Auch das ist relativ diffus. Die sind zum Teil in Brüssel, aber auch in London. Und das Ironische ist, dieselben sind ja dann über Johnson wiederum an die Regierung gewählt worden. Also es ist ein ziemliches Durcheinander. Und um es zu wiederholen, es sind zwei Strömungen. Eine antieuropäische, die teilweise schwer zu fassen ist, und eine sehr, sehr starke in weiten Teilen, vor allen Dingen im Norden Englands, eine Anti-London-Strömung. Und die haben sich eben mehr oder minder zusammengetan oder unglücklicherweise getroffen und da habe ich die Mehrheit gebracht. Und das ist im Moment noch nicht klar zu erkennen, wie das zusammengewirkt hat. Es wird lange, lange dauern, bis dann auch die Einzelnen, die abgestimmt haben, merken, wofür sie jetzt wirklich gestimmt haben und was ihre tatsächlichen Beschwerdepunkte waren.
Ja, es sind mehrere Faktoren, die noch offen sind, bevor man das bewerten kann. Das eine hatten wir schon erwähnt. Wie gehen diese Verhandlungen aus? Wie sehen sie aus? Werden vielleicht doch noch diese Wertschöpfungsketten in der Automobil- und in der Flugzeugindustrie offen gehalten, die bei einem kompletten Ausscheiden sehr stark gefährdet sind? gibt es eine Regelung für Landwirte, für britische Landwirte, die zufriedenstellend ist? Was passiert eben mit den am stärksten betroffenen Gebieten, die am meisten unter dem Brexit leiden würden, die gleichzeitig aber auch am stärksten für den Brexit gestimmt haben? Das ist eine Dimension. Die andere ist aber auch die politische. Viele, die das Brexit-Projekt betrieben haben, gerade von englischer Seite, also nicht von schottischer oder nordirischer oder walisischer Seite aus, träumen davon, in ein Großbritannien der 50er Jahre zurückzukehren. Und diese Phase wird geprägt von dem Begriff Wahldiktatur. Also das britische Volk wählt alle 5 Jahre einen Premierminister oder eine Premierministerin und die kann schalten und walten, wie er oder sie will. Und zwar auch gegenüber den Regionen. Und das ist noch nicht ganz raus, was da passieren wird. Es sind noch immer nicht die Kompetenzen verteilt, endgültig. Die Brüsseler Kompetenzen werden ja jetzt wieder zurückgeführt. Das ist ja ein Hauptsinn der Sache. Aber es gibt noch keine klare Linie, was davon in Schottland, Wales und Nordirland landen wird und was davon in Westminster. Das ist der zweite Faktor. Und davon wird abhängen, wie sehr dieses Projekt Brexit gelingen wird, wie es nachher bewertet wird und ob nicht, das werden wir vielleicht auch noch diskutieren, dass nicht der Anstoß dafür ist, dass das Vereinigte Königreich auseinanderfliegt.
Um vielleicht noch mal kurz zu den Gründen für den Brexit zu kommen. Ich glaube, man wird im Rückblick auch sagen müssen, dass einfach ökonomische Gründe alleine nicht ausgereicht haben, um das Vereinigte Königreich in der EU zu halten. Die Remainer haben immer ausschließlich auf dieses Argument gesetzt, wenn wir aus der EU austreten, richtet das einen großen wirtschaftlichen Schaden an. Und die Brexiteers haben es eher verstanden, an die Identität, die Kultur der Briten zu appellieren und an dieses Selbstverständnis. Wir sind eine besondere Inselnation und wir müssen wieder die Kontrolle über unser eigenes Schicksal zurückgewinnen. Und das ist, glaube ich, auch das, was jetzt von den Brexiteers am größten am Tag 1 nach dem Brexit gefeiert werden wird, dieses Take-Back-Control. Wir haben wieder als Engländer, als Briten selber die Kontrolle über unser Schicksal übernommen.
Einer wird sich heute in den nationalen Taumel auf der Insel nicht einreihen, der dafür eigentlich allen Grund hätte. Schließlich ist der Brexit in erster Linie sein Werk. Premier Boris Johnson übt sich in Zurückhaltung. Die Party im Regierungsviertel Whitehall lässt er aus. Viele sehen darin ein Zeichen der Versöhnung an die Brexit-Gegner im eigenen Land. Die Gräben schließen, Herr Dannemann, die er selbst mit aufgerissen hat. Kann das Johnson gelingen?
Ich glaube, das macht er jetzt mal einen Tag oder 2 Tage lang und dann geht er über zum Regierungsgeschäft. Klar weiß er, dass er sehr viele Leute gegen sich aufbringen würde, wenn er sich jetzt in triumphalistischer Pose zeigen würde. Das können andere tun. Aber die wichtigen Fragen sind nicht, wie tritt Johnson heute, morgen und übermorgen auf, sondern was sind die nächsten Schritte? Wie sieht es aus mit diesem Freihandelsabkommen? Wie behandelt er die Region? Wie geht er mit den neuen Wählern um in den ehemaligen Labour-Kernländern? Kann er die Versprechen einlösen in Sachen Gesundheit, Bildung und innere Sicherheit, in die sehr viel Geld investiert werden soll? Infrastrukturelle Projekte stehen an, schwierige Entscheidungen. Das sind so die Dinge, die, glaube ich, demnächst darüber entscheiden werden, wie viel Griff auf die Sache, auf die politische Entwicklung Boris Johnson tatsächlich hat.
Ich würde das gerne unterstreichen. Was ja bei der letzten Wahl passiert ist, ist, dass konservative Partei eben im Norden Wahlkreise gewonnen hat, die sie noch nie gewonnen haben, die auch keiner dachte, dass sie die gewinnen würden. Und die Frage ist, welche Schlussfolgerung Johnson daraus zieht. Eine mögliche ist, was Sie ja gerade auch angedeutet haben, er versucht, diese Wahlkreise zu halten und eine Politik zu machen, die diesen, dem Norden vereinfacht gesagt, entgegenkommt. Das wäre eine deutlich andere Politik, als vielen Konservativen eigentlich vorschwebt. Denen ist das alles, glaube ich, zu sozialromantisch manchmal. Also das ist eine der großen Fragen, die kommen wird. Wird er sich darauf zubewegen? Und das andere ist selbstverständlich, er hat ja nur deshalb auch gewonnen, weil Labour so ein fatales, also ein völlig schreckliches Bild abgegeben hat. Ohne die Schwäche der Labour-Partei und ohne die auch Selbstüberschätzung, die haben damit lange ja nicht gerechnet, wäre auch dieses Wahlergebnis nicht zustande gekommen. Also ein wichtiger Spieler bei dem, was demnächst passieren wird, ist, kann Labour sich irgendwie wieder fangen oder befinden sich im freien Fall? Wenn das alles der Fall sein sollte, dann hat Boris intern ziemlich freie Hand. Und dann weiß man nicht genau, wie er diese freie Hand nutzen wird.
Die Labour-Partei sucht ja gerade nach einem Nachfolger für Jeremy Corbyn. Herr von Ondarza, lassen Sie uns nochmal auf das Thema Spaltung zurückkommen. Es steht ja nicht weniger als die Einheit des Vereinigten Königreichs auf dem Spiel. Die Schotten, Sie haben es erwähnt, haben mehrheitlich gegen den Brexit gestimmt und hoffen darauf, dass sie in einem Referendum über ihre Unabhängigkeit abstimmen können, zum Unmut Londons. Sie sagen, es drohen katalonische Verhältnisse.
Ja, zum Stück weit schon, weil die Schotten jetzt mit Macht auf ein zweites Unabhängigkeitsreferendum drängen. Sie haben es schon angedeutet, das schottische Parlament hat sich gestern dafür ausgesprochen, braucht dafür aber eigentlich die Zustimmung von Westminster, also dem britischen Parlament, die Boris Johnson kategorisch ablehnt, weil er sich selbst auch als Bewahrer des Vereinigten Königreichs darstellen will. Und da kommen wir eben schon sehr schnell in katalonische Verhältnisse, eine Region, die ein Unabhängigkeitsreferendum will. Das verwehrt die Zentralregierung und das kann nochmal zu einer Verschärfung dieser Unabhängigkeitsbewegung führen. Bisher war die schottische Unabhängigkeitsbewegung sehr friedlich. Sie hat die SNP, also die Scottish National Party, hat immer betont, sie will die Unabhängigkeit auf rechtlichem Wege erreichen. Aber wenn sich Boris Johnson da querstellt, da kann der Konflikt noch angeheizt werden. Und der Brexit wird jetzt wirklich zum Symbol für die Schotten, dass ihre Meinung im Vereinigten Königreich nichts zählt. Es hat sich ja nicht nur die schottische Bevölkerung gegen den Brexit ausgesprochen, sondern in den letzten Wochen haben das schottische Parlament, das nordirische Parlament und das walisische Parlament jeweils gesagt, sie akzeptieren diesen Brexit-Austrittsvertrag von Boris Johnson nicht. Und die Zentralregierung hat einfach gesagt, da gehen wir drüber hinweg, gegen die normalen Konventionen. Der Brexit ist uns wichtiger als die Widersprüche aus den Regionen. Und das ist natürlich ein ganz starker Spaltpilz.
Herr Brüggemeier, zerbricht das Vereinigte Königreich?
Also wenn man etwas zynisch ist, könnte man ja sagen, die großen Gewinner sind eigentlich die schottischen Nationalisten durch das Brexit-Abkommen, weil einerseits, also zynisch deshalb, weil sie waren ja dagegen, gleichzeitig bringt es ihnen nun eine enorme Unterstützung, eine, wie Sie ja gerade auch Herr von Odata sagte, einen enormen Aufschwung, weil sie jetzt ein Thema haben, das ihnen wie auf dem Präsentteller präsentiert worden ist. Wie das ausgeht, ist etwas schwierig zu sagen. Also bis vor einem Jahr hätte, glaube ich, keiner versucht, eine Abstimmung zu machen über die Unabhängigkeit, weil die Aussichten relativ unklar waren, vielleicht sogar auch zu gering. Jetzt hat das viel Aufschwung bekommen. London wird es nicht zulassen. Die Frage ist, können die das aussitzen, was in der Politik ja manchmal gelingt, oder baut sich so ein Druck auf, dass irgendwann mal eine Entscheidung gefällt werden muss. Auch das ist einer der Punkte, wo man im Moment, ja, was wir ja gerade machen, viel Überlegung anstellen kann. Aber sehr schlecht einschätzen, wie es etwa in einem Jahr oder zwei aussieht.
An dem Punkt anknüpfend, es wird jetzt sehr von den schottischen Nationalisten abhängen und natürlich von Boris Johnson, wie sich das weiterentwickeln wird. Die Umfragen sind tatsächlich mehr oder weniger 50-50 gespalten. Die letzte, die ich gesehen habe, war 51-49 für Unabhängigkeit. Und das war schon eine kleine Sensation, weil es das erste Mal seit Jahren ist. Das heißt, die Unterstützung für die schottische Unabhängigkeit ist auch jetzt nicht überzeugend und wäre völlig offen, wie das ausgehen würde. Deswegen denke ich, werden die schottischen Nationalisten versuchen, die politische Situation möglichst weiter für sich auszunutzen, mit dem Ziel, durch Empörung über diese Haltung von Boris Johnson, wir setzen uns das alles hinweg, die Konvention, den Einspruch, das zu maximieren für die in 2021 anstehenden schottischen Parlamentswahlen. Da hofft sie dann, eine satte Mehrheit einzuholen, den politischen Druck so zu stärken, dass wenn irgendwann mal die Regierung Johnson kollabieren würde, was passieren kann, im Moment nicht so wahrscheinlich, aber durchaus möglich in den nächsten 5 Jahren, oder die nächste Wahl ansteht, dass dann ein anderer Moment kommt, in dem man jemanden, der in Westminster, in London auf die schottischen Nationalisten angewiesen ist, das Versprechen abbringen kann, dass es ein zweites Referendum gibt. Das heißt, das ist jetzt für die schottischen Nationalisten ein mittelfristiges Projekt.
Ich will aber dennoch noch mal in Großbritannien bleiben. Boris Johnson will Milliarden investieren ins Gesundheitssystem, in die Infrastruktur. Die Arbeitslosigkeit im Land ist gerade so niedrig wie zuletzt Mitte der 70er Jahre. Auch der Finanzplatz der Londoner City hat sich bislang ganz gut gehalten. Herr von Ondarza, kommen die Briten beim Brexit wirtschaftlich mit einem blauen Auge davon?
Ich glaube, ein Problem war, dass vor dem Brexit Horrorszenarien an die Wand gemalt worden sind von übermäßiger neuer Arbeitslosigkeit oder scharfer Rezession. Und was man bei all dem politischen Chaos in den letzten Jahren doch geschafft hat, war einen relativ geordneten Prozess zu haben mit den langen Artikel 50-Verhandlungen, wo Großbritannien noch in der EU war, jetzt dieser Übergangsphase bis zum Ende des Jahres. Das heißt also, die scharfen Grenzen, die man durch den EU-Austritt erwartet hat, die sind noch nicht gekommen. Und es ist dadurch eher ein schrittweiser Prozess, wo Investitionen Investitionen zurückgefahren worden sind. Es gibt durchaus gut argumentierte wirtschaftliche Studien, dass Großbritannien bereits durch den Brexit Einbußen erlitten hat. Das Pfund ist runtergegangen. Also die wirtschaftlichen Folgen waren schon da, aber sie sind eben nicht so radikal groß, wie manche dieser apokalyptischen Prophezeiungen an die Wand gemalt haben. Und das stärkt ein Stück weit die Brexiteers, weil sie eben sich bestätigt sehen, dass Großbritannien den Brexit zumindest verkraften kann. Und ich würde jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive sagen, ja, der Brexit hatte noch keine einschneidenden Auswirkungen auf die britische Wirtschaft, aber es wird jetzt erst zum Bruch kommen, zum neuen Jahr, wenn Großbritannien ja, und das können wir erwarten, selbst bei einem verhandelten Ergebnis auf jeden Fall deutlich unter der Binnenmarktmitgliedschaft angesiedelt sein wird und da durchaus noch einige wirtschaftliche Konsequenzen auf die Briten zukommen, die sich nach allem, was wir jetzt wissen, eher auswirken werden in einem deutlich verlangsamten Wirtschaftswachstum, aber eben nicht in einem großen, einmaligen Einbruch, der an einem Monat irgendwie festzumachen ist.
Herr Dannemann, stimmen Sie der Diagnose zu? Waren die Warnungen vor den katastrophalen ökonomischen Folgen des Brexits übertrieben?
Zum Teil waren sie das wohl, wobei anders als oft behauptet wird, auch nicht gesagt wurde, das tritt morgen ein oder es tritt übermorgen ein. Aber ich stimme Herrn von Andata zu darin, dass tatsächlich die britische Wirtschaft ja gar nicht geschrumpft ist bisher. Sie ist nur nicht so stark gewachsen, wie sie es hätte tun können. Ohne Brexit, die Schätzungen gehen etwa auf bisher schon 3 verlorene Prozent des Bruttosozialproduktes. Das ist ganz ordentlich. Wenn sich das so weiterhält, die Weltwirtschaft einigermaßen sich erholt, und das Wachstum einfach nur langsamer wird, dann glaube ich, werden die Leute sehr wenig davon merken. Wenn aber die Weltwirtschaft jetzt abkühlt, und auch dafür gibt es ja einige Zeichen, und Großbritannien in die Rezession gerät, dann wird das wahrscheinlich wieder zu einer anderen Bewertung führen. Es wird auch so oder so Umwälzungen geben, Umstrukturierung in der britischen Wirtschaft. Die Landwirtschaft ist vor völlig neue Herausforderungen gestellt. Es droht möglicherweise der zollfreie Import von Lebensmitteln aus den USA nach einem neuen Abkommen und anderswoher. Die Autoindustrie, für die sieht es nicht gut aus im Moment. Die Flugzeugindustrie, für die sieht es auch nicht gut aus im Moment. Es wird also Umstrukturierungen geben, auf jeden Fall. Und das wird sehr viele Menschen betreffen. Manche werden davon sogar profitieren können, aber es wird eine ganze Reihe von Leuten geben, die sich beruflich umorientieren müssen.
Historischer Abschied. Was ändert sich mit dem Brexit? Das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. In rund einem Monat, am 3. März, so berichtet der englische Guardian, wollen die EU und Großbritannien mit den Gesprächen über ihre künftigen Beziehungen beginnen. Ivan Rogers, ehemaliger britischer Botschafter bei der EU, warnt, das wahre Brexit-Chaos stehe Europa noch bevor. Herr Brüggemeier, hat er damit recht?
Ja, vielleicht noch zu der wirtschaftlichen Folgen. Man muss ja in Großbritannien wie in Europa zwischen verschiedenen Sektoren unterscheiden. Und der für Großbritannien sehr wichtige Finanzsektor wird, glaube ich, kaum betroffen sein. Da gab es ja auch in Deutschland enorme Erwartungen, dass Zehntausende von Bankern nach Frankfurt verpflanzt werden würden oder in Paris. Das ist ja alles nicht gekommen. Und das sind wohl Bereiche, die im weiteren Finanz- und Service-Sektor sind, die offensichtlich davon ziemlich unabhängig sind. Daneben gibt es die Bereiche, auf die Herr Dannemann verwiesen hat, wo es vermutlich problematischer sein wird, die aber fatalerweise ausgerechnet die Gebiete sind, die sehr stark für Brexit gestimmt haben. Also alles etwas schwer zu erklären. Was dann passieren wird in den Verhandlungen, ich glaube, das haben alle drei hier schon gesagt, das sagen auch alle, ich habe heute Morgen sehr viel britisches Fernsehen geguckt, ob sich jetzt für oder gegen Brexit waren, alle halten sich da sehr zurück, weil sie eben wirklich nicht wissen, wie es ausgeht, wer welche Positionen hat. Dann gibt es manche, die sind hochsymbolisch, etwa die Fischerei, die faktisch eigentlich keine Bedeutung hat, aber die ist so hochsymbolisch, da wird endlos lange vermutlich drüber gestritten werden. Landwirtschaft ist schwierig, also ich glaube im Moment, vielleicht gibt es hinter den Kulissen schon Gespräche, wo einiges schon festgezurrt ist, aber nach außen hin ist es wie ein Pokerspiel, wo weiterhin die Karten eigentlich nicht auf dem Tisch liegen. Keiner genau weiß, welcher in der Hand hält, also ist ziemlich unklar.
Ja, Herr von Unterhalzer, vielleicht können Sie mal ganz kurz erklären, worum es bei diesen Verhandlungen genau gehen soll. Also was sind denn da die dicken Brocken?
Man kann es vielleicht so erklären, in diesem Austrittsvertrag, der jetzt über die letzten 3 Jahre verhandelt worden ist, da ging es rein um die Scheidung. Also wie trennt sich Großbritannien von der EU? Was passiert mit den Kindern, also den EU-Bürgern? Was passiert mit dem EU-Haushalt und so weiter? Die eigentlich kritischen Fragen, wie es also langfristig nach dieser Scheidung weitergeht, die müssen jetzt in dem Abkommen über die zukünftige Zusammenarbeit geklärt werden. Und da geht es um wahnsinnig viele Fragen. Also wie geht es mit dem Warenhandel weiter, Kapitalhandel, Finanzmarkt? Binnenmarkt, Dienstleistungen, Verkehr, also Fluglinien, Schiffsverkehr und so weiter, Fischerei, Energie und Klima. Also ist Großbritannien noch bei dem Energiehandel in Europa, bei Euratom dabei. Also all diese vielen technischen Fragen. Dann geht es um die innere Sicherheit, Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung, Datenaustausch, operative Zusammenarbeit von Polizeibehörden. Da ist Großbritannien ja auch ein wichtiger Spieler gewesen. Und als drittes um die äußere Sicherheit. Also wie arbeitet man zukünftig in der Außenpolitik zusammen? Wie stimmt man sich ab gegenüber dem Iran, Russland und so weiter? Und das sind schon drei sehr, sehr große Brocken. Und das Schwere ist, dass man so knappe Zeit zur Verfügung hat. Also wir haben ja jetzt immer wieder betont, die Übergangszeit endet am 31. Dezember diesen Jahres. Das sind nur 11 Monate. Normalerweise braucht die EU, selbst um ein normales Freihandelsabkommen auszuhandeln, in der Regel im Durchschnitt ungefähr 5,2 Jahre. Die USA sind mit 4 Jahren etwas schneller. Das heißt also noch deutlich, deutlich mehr Zeit. Und das ist jetzt nicht nur ein einfaches Handelsabkommen, sondern es kommen noch so viele komplexe Elemente dazu. Und das macht diese Verhandlungen so unberechenbar. Ob man diesen riesigen Berg an Dingen, die es zu regeln gibt, von den einfachsten technischen Fragen zu den großen strategischen Herausforderungen, ob man den wirklich in 11 Monaten bewältigen kann. Und das in einer Situation, wo man anders als sonst ja nicht darauf hinarbeitet, mehr Handel miteinander zu treiben, sondern letztlich irgendwie versuchen wird, zu verhindern, dass zu viele neue Handelsschrankungen und Beschränkungen in der Zusammenarbeit entstehen.
Ich würde noch ergänzen, warum das so schwierig ist. Wir müssen uns darauf einstellen, nach allem, was wir von der britischen Regierung gehört haben, dass es künftig Grenzkontrollen gibt. Zölle und Zollkontrollen und für die Regulierung, also ob die Waren, die reinkommen, den EU-Standards entsprechen. Da wird man nicht mehr außen rumkommen können. Was man noch verhandeln wird in einigen Sektoren, ist, ob es sowas wie regulatorische Äquivalenz gibt. Also Großbritannien wendet zwar keine EU-Regeln an in den Bereichen Arbeitnehmerschutz, Umweltschutz, staatliche Subventionen und Steuerdumping, aber ähnliche. Und die ähnliche, wie das festgestellt wird, wie das entschieden wird, wie das reguliert wird, da gibt es kein Vorbild für. Jedenfalls nicht, was so allumfassend ist. Und sowas kann man überhaupt nicht in ein paar Monaten aushandeln. Was bedeutet, wenn man tatsächlich dabei bleibt, letztes Wort keine Verlängerung ist, dass auch diese Schiene der regulatorischen Ähnlichkeit gar nicht funktionieren wird. Und damit sind wir auf einem sehr, sehr elementaren Niveau eines Freihandelsabkommens.
Die große Vermutung ist ja, beziehungsweise die große Sorge oder auch Versprechen auf Teilen der britischen Seite war ja, dass Großbritannien so eine Art Sonderzone ist, wo alle die Regeln, die in Europa gelten, die alles so schwierig machen, aufgeweicht werden und ideale Bedingungen für die Wirtschaft herrschen, weil sehr, sehr viel weniger geregelt wird. Das scheint eher vom Tisch zu sein, obwohl man das nicht ganz genau weiß, ob das nicht sich hinter diesen ganzen Drohgebärden vielleicht auch verbirgt. Aber dann ist genau das, was Herr Dannemann gerade sagte, wenn die letztlich doch sowas Ähnliches wie europäische Regeln einhalten müssen und die nicht neu erfinden wollen, die europäischen aber nicht übernehmen wollen, dann weiß keiner ganz genau, wie das gehen soll. Und Herr von der Draht hat ja auch auf den wirklich sehr intensiven Handel verwiesen. Ich glaube, in Dover und Folkestone kommen jeden Tag 10.000 Laster an. Und wenn Sie die kontrollieren wollen, kann man sich ja ungefähr vorstellen, was das bedeutet. Beziehungsweise man kann sich's gar nicht richtig vorstellen oder will sich's gar nicht richtig vorstellen. Das ist so einer der vielen kleinen Punkte, um die es jetzt wirklich gehen wird.
Aber das heißt, man hat jetzt auf der einen Seite einen machtvollen, unangefochtenen Premierminister Boris Johnson, auf der anderen Seite eine auf 27 Staaten verkleinerte Europäische Union. Herr von Ondarza, wer ist denn da jetzt in der stärkeren Position?
Ich glaube, wir müssen uns auf jeden Fall auf andere Verhandlungen einstellen. Die letzten 3 Jahre waren ja bis den Neuwahlen vom letzten Dezember davon gekennzeichnet, dass die 27 EU-Staaten untypisch einig aufgetreten sind, genau wussten, was sie wollten und den Briten im Grunde die Bedingungen für ihren Austritt diktiert haben, das muss man ja so offen auch sagen, und einem Großbritannien, was innerlich heillos miteinander zerstritten war und wo man an einem Tag mit Theresa May was ausgehandelt hat in Brüssel und ist innerhalb von 24 Stunden in London wieder zerfetzt worden ist, weil sie keine eigene Mehrheit im Parlament hatte. Und diese Situation ist jetzt vorbei. Jetzt haben wir einen britischen Premier, der kann vor Stärke kaum laufen, mit einer unangefochtenen Machtposition. Er hat alle Kritiker in der eigenen Partei zur Seite geräumt und er hat auch keine effektive Opposition mehr vor sich, zumindest bis Labour einen neuen Parteiführer hat. Und das heißt, die großen Konfliktlinien werden nicht mehr durch das britische Parlament laufen, wo wir all die schönen Debatten gesehen haben und sich die Briten selbst zerfleischt haben, sondern zwischen London und Brüssel werden die Fetzen fliegen. Und ich glaube, dadurch hat man eben eine ganz, ganz andere Verhandlungsdynamik. Wer dann da die stärkere Position innehaben wird, ich würde sagen, immer noch die Europäer. Die Briten sind vom Handel mit Europa abhängig. Sie exportieren ungefähr etwas weniger als 50% ihrer Waren in die restliche EU. Der nächstgroße Handelspartner sind die USA mit 18%. Also da sieht man schon, wie wichtig Europa wirtschaftlich für Großbritannien ist. Aber man darf natürlich nicht unterschätzen, es ist eben jetzt eine britische Regierung, die die volle Kontrolle hat und ihre Version des Brexits durchsetzen kann gegen alle Widerstände, die es in der Bevölkerung noch geben mag.
Und Herr Dannemann, Boris Johnson hat weiterhin das Druckmittel, er kann jederzeit mit einem harten Brexit drohen.
Ja, also im Moment sind noch die Boris-Flitterwochen mit seiner Partei und dem Parlament in vollem Gange. Wie lange das halten wird, werden wir sehen. Also eine erste Machtprobe wird eine völlig innerbritische sein. Ob jetzt das lang geplante, aber immens teure Infrastrukturprojekt High Speed Link 2, eine weitere Eisenbahnlinie von London Richtung Norden, durchkommt oder nicht. Da wird er sehen, wie gut seine Mehrheit von 88 tatsächlich ist. Im Juni werden wir nochmal sehen, wenn der Druck vielleicht nochmal aufkommen wird, entgegen der bisher gemachten Versprechung zu verlängern. Und wenn die Frage aufkommt, wie hart soll es denn jetzt nun wirklich sein? Da werden der gestärkte Flügel seiner European Research Group auf der einen Seite sein und verbleibende, nicht ganz so enthusiastische, komplett Brexiteers auf der anderen Seite etwas an ihm ziehen. Ein weiterer Faktor, der Boris Johnsons neue Machtfülle einschränkt, ist sein Vorhaben, dass er gleichzeitig mit den USA über ein Freihandelsabkommen verhandeln wird, von dem jeder, glaube ich, weiß, dass das vor den Wahlen in den USA gar nicht zustande kommen wird. Aber es bedeutet, dass Boris Johnson zwei Verhandlungsteams bilden muss für Freihandelsabkommensverhandlungen und er hat eigentlich nicht genug Leute für ein einziges. Das ist ein Problem. Die USA und die Europäische Union sind super gut aufgestellt. Die machen das seit Jahrzehnten. Und Großbritannien hat das eben halt 47 Jahre nicht gemacht, weil die Mitgliedsländer keine Freihandelsabkommen aushandeln.
Ich stimme dem allen zu, will dann noch auf einen Punkt verweisen. Ich glaube, Boris denkt eigentlich jetzt schon in die nächste Wahl. Das muss man auch wieder im Hintergrund, oder wir müssen daran denken. Er hat ja diesen überragenden Wahlsieg errungen. Und ich bin ziemlich sicher, dass er den gerne wiederholen möchte. Und er hat ihn auch errungen dadurch, dass Labour so geschwächt war und er diese Wähler an sich binden konnte. Das würde jetzt eher dagegen sprechen, dass er einen zu harten Brexit hat, denn das würde diese Wähler sehr stark treffen. Auch das ist wieder nur eine Spekulation, weil wir nicht genau wissen, was er vorhat. Aber er ist nun in einer sehr, sehr starken Position. Er ist, glaube ich, auch der einzige oder der erste konservative Premierminister nach Thatcher, der sich nicht mit Europa so rumschlagen muss. Alle anderen sind ja mehr oder weniger daran gescheitert. Sie haben immer diese europakritische Fraktion gehabt und wurden mehr oder weniger stark von der unter Druck gesetzt. Da ist er jetzt etwas freier. Wie er diese Freiheit tatsächlich nutzen wird, ist sehr, sehr schwer zu entscheiden. Es könnte sein, dass er die nutzt, um den harten Brexit durchzusetzen, was Herr Dannemann hier etwa vermutet, so habe ich ihn verstanden. Es kann aber auch sein, dass er sich davon etwas frei macht und seine eigene Wahl sich anschaut und sagt, er hat deshalb ja diese vielen Stimmen bekommen, weil er einen relativ weichen konservativen Wahlprogramm verkündet hat.
Ich habe mich vielleicht missverständlich ausgedrückt, wenn ich sage, die Wahl ist zwischen einem harten und einem extra harten Brexit. Wenn es jetzt noch ein Freihandelsabkommen gibt, in dem eben halt die kritischen Wirtschaftsbereiche einigermaßen glimpflich davonkommen, wäre es für mich immer noch ein harter Brexit. Ein harter Brexit ist für mich einer, wo Grenzkontrollen stattfinden müssen. Ah ja. Die anderen Modelle waren ja Zollunion und irgendwann noch Wirtschaftsraum und irgendwelche Sachen, wo man vielleicht noch hätte sagen können, das ist irgendwas zwischendrin. Die sind alle weg. Wir haben nur noch die Wahl zwischen harteren Ausstiegsszenarien. Das Schlimmste wäre natürlich ein völlig unkontrolliertes Ausscheiden. Das ist drin. Ich glaube nicht, dass Boris Johnson sich da festgelegt hat. Ich glaube, das ist ihm fast egal, welche Variante es ist. Es geht ihm darum, wie steht er nach am besten da? Was ist seine Machtbasis? Der spannende Punkt wird sein, wenn Großbritannien eine Verhandlungsstrategie vorlegen soll, ob es diesmal eine gibt. Bisher gab es eigentlich immer nur, wir wollen möglichst weit im Binnenmarkt drinbleiben, wir wollen aber keine Regeln akzeptieren und auch nicht zum Budget beitragen. Und das hat, wie wir gesehen haben, nicht besonders gut funktioniert. Wenn Herr von Andatze recht hat und es spricht einiges dafür, dass wir jetzt eine völlig neue Verhandlungssituation haben, dann könnte es sein, dass Boris Johnson und sein Team tatsächlich jetzt ein Verhandlungsziel festlegen, dem man mehr entnehmen kann, als wir wollen möglichst reibungslos weiter Handel betreiben, aber wir wollen möglichst nichts an Regeln übernehmen.
Boris Johnson möchte ja nächste Woche mit einigen Punkten an die Öffentlichkeit gehen. Herr von Ondarza, lassen Sie uns noch mal einen Blick auf diese verkleinerte Kontinental-EU werfen und die Frage, wie die sich institutionell jetzt nach dem Brexit weiterentwickelt. London war ja neben der Achse Berlin-Paris immer der dritte Machtfaktor in der EU. Da klafft jetzt eine Lücke. Wer kann, wer soll die füllen?
Ich glaube, diese Lücke ist schon in den letzten 3 Jahren entstanden. Die Briten haben sich mehr und mehr aus allen Diskussionen über die Zukunft Europas und der Weiterentwicklung der EU zurückgezogen und sind da schon als Partner weggefallen. Und wir sehen eigentlich 2 Entwicklungen. Einmal die Bildung von Gruppen von kleinen Mitgliedstaaten, die früher auf Großbritannien gesetzt haben, die sich jetzt selbstständig behaupten wollen. Das ist einmal die Visegrad-Gruppe, also Polen, Ungarn, die Slowakei und Tschechien, die sehr viel stärker aufgetreten sind, beispielsweise in der Migrationsfrage. Und auf der anderen Seite die nordeuropäischen liberal orientierten Wirtschaften, die sich in der sogenannten Hanse-Gruppe zusammengeschlossen haben. Niederlande, Irland, Dänemark, Schweden und die baltischen Staaten, die beispielsweise auf eine sehr liberale Wirtschaftspolitik und eine strikte Haushaltspolitik gedrängt haben. Also das ist einmal diese Gruppenbildung. Und das Zweite, was wir tatsächlich sehen, ist eine Orientierung Richtung Deutschland. Viele der Staaten, wie etwa auch einige der nordischen Staaten, die sich früher sehr, sehr eng mit London abgestimmt haben, gucken jetzt als erstes, was macht Berlin. Und dadurch hat sich schon das Machtverhältnis in der EU nochmal ein Stück weit auch in Richtung Berlin verschoben.
Ja, der Diagnose kann man nur zustimmen. Die Frage ist, neben dem eher wirtschaftsliberalen Position, die diese Gruppe vertritt, ist die Gruppe eher dafür, das kann ich nicht so gut einschätzen, sozusagen Brüssel stärker all die Ziele verwirklichen zu lassen, die etwa Frau von der Leyen ja formuliert hat, oder übernehmen die eher die skeptisch, die ja die Londoner Regierung lange, lange eingebracht hat. Ich würde eher vermuten, dass sie auch hier Londoner Position übernehmen. Und dann gibt es ein vermutlich interessantes Bündnis sozusagen zusammen mit Deutschland und vielleicht auf der anderen Seite Paris, das dann doch versucht, stärker die Brüsseler Institution zu stärken und hier eher eine eigenständige Politik zu entwickeln.
Ja, die Franzosen gehen natürlich auch gestärkt daraus hervor. Da hat Herr Brüggemeier völlig recht. Das ist jetzt das einzige verbleibende Land mit einem Sitz im Weltsicherheitsrat der UNO und die einzige verbleibende Atommacht in der Europäischen Union. Und auch militärisch sind die natürlich besser aufgestellt, als die Bundeswehr es ist. Und die Achse Paris-Berlin wird natürlich wieder wichtiger werden, als sie es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten waren. Dabei ist auch ganz interessant, dass Präsident Macron eine härtere Verhandlungsstrategie gegenüber Großbritannien anscheinend fahren möchte, als es wahrscheinlich Deutschland alleine machen würde. Und da müssen wir noch sehen, bisher hat sich Macron mit dieser Position nicht durchgesetzt, in den Fragen der Verlängerung insbesondere nicht. Aber es wird eine spannende Frage sein, wie das künftig aussieht und ob sich bei dieser Gelegenheit, das hat Herr von Andatze auch schon angedeutet, die EU vielleicht doch noch auseinanderdividieren lässt.
Für die EU, das darf man ja nicht vergessen, da geht es beim Brexit auch um eine existenzielle Frage, nämlich macht das britische Vorbild Schule, fliegt uns der ganze Laden bald um die Ohren. Herr von Andatze, wenn man sich anschaut, wie der Austritt der Briten bis jetzt gelaufen ist, hat der Brexit die Fliehkräfte in der EU verstärkt?
Bisher nicht. Wir haben ja am Anfang eine Art Domino-Effekt zumindest befürchtet. Der ist ausgeblieben. Ganz im Gegenteil, die Zustimmung zur EU ist in den meisten anderen EU-Mitgliedstaaten gestiegen. Und wir haben eben diese große Einigkeit der EU-27 und auch die Unterstützung für Irland gesehen, was sich durchaus positiv auf den Zusammenhalt in der EU ausgewirkt hat. Ich glaube allerdings, dass uns dieses Chaos in London auch ein Stück weit genutzt hat, weil der Brexit eben erstmal aussah wie das heillose politische Chaos und die Briten überhaupt nicht wussten, was sie damit machen wollten. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Gefahr eines Domino-Effekts nicht in den nächsten Jahren wieder zurückkehren wird. Wir haben jetzt nämlich die entgegengesetzte Situation, einen Boris Johnson, der zwar lange gekämpft hat, aber am Ende doch innenpolitisch der Sieger dieses Brexit-Prozesses ist, das muss man so sagen, und eine britische Wirtschaft, die zwar faktisch nachgewiesen Einbuße gehabt hat im Vergleich zur Nicht-Brexit-Situation, aber wo es eben diese katastrophalen Folgen noch nicht gegeben hat. Und wenn wir jetzt mal 5, 6 oder 10 Jahre in die Zukunft schauen und bis dahin sollte sich Großbritannien auch von einem härteren Brexit wieder erholt haben und Boris Johnson weiter die politische Kontrolle behalten haben, dann glaube ich schon, dass auch in anderen EU-Staaten wieder die Fragen auftreten, wie ist denn jetzt das europäische Modell im Vergleich zum britischen Modell zu bewerten? Gibt es nicht vielleicht doch Gründe, die für einen EU-Austritt sprechen? Und deswegen sollte der Brexit bei aller Singularität über Großbritannien auch als Gelegenheit genutzt werden, um zu reflektieren, wie sich die EU weiterentwickeln kann und wie die EU auch ihre Zusammenarbeit verbessern kann, damit man eben am Ende nicht doch noch diesen Domino-Effekt mit verspätender Wirkung hat.
Sie haben das Stichwort geliefert. Lassen Sie uns noch in die Zukunft schauen. Vor einem Monat, da hat der Vizepräsident der EU-Kommission Frans Timmermans den Briten einen Liebesbrief geschrieben. Darin bedauert er den Austritt und macht am Ende das Angebot »You will always be welcome to come back«. Ihr könnt jederzeit wieder zurückkommen. Eine Rückkehr der Briten in die EU, Herr Brüggemeier, wird es die geben?
Wenn Sie das so allgemein fragen, kann man ja nur sagen, irgendwann mal ja. Die Frage ist, ist irgendwann in 100 Jahren oder Sie meinen ja doch eher in 10 Jahren. Innerhalb der nächsten 10 Jahre kann ich mir das nicht vorstellen. Da müsste es Konstellationen geben, die ja im Moment nicht abzusehen sind. Also das ist, glaube ich, vorbei. Was es für die EU heißt, einer der britischen Beschwerden war ja, dass ab den 90er Jahren die Zentralisierungstendenzen zugenommen haben und ohne die wäre Großbritannien gerne geblieben. Ob die jetzt weiter zunehmen werden, ist meines Erachtens sehr offen. Es gibt starke Befürworter, es gibt aber auch Kritiker. Und das hängt dann wieder mit dem zusammen, wenn sich Großbritannien einigermaßen positiv entwickelt, würden vielleicht diejenigen, nicht nur in Katalonien und anderen Regionen, die stärkere Unabhängigkeit haben wollen, sondern auch diejenigen, die sagen, lasst uns doch die relativ lose Zusammenarbeit anstreben, die würden dann auch wieder mehr Gehör finden. Also Großbritannien wird sicherlich nicht zurückkommen, aber wird sehr starken Einfluss auf die europäischen Entscheidungen dadurch haben, wie es ihnen gelingen wird, jetzt die neue Selbstständigkeit, nehmen wir mal an, positiv zu nutzen. Das würde viele, viele Diskussionen auslösen.
Herr Dannemann, in einem Vortrag haben Sie vor kurzem eine interessante Zahl genannt. Von den 17,4 Millionen Briten, die 2016 beim Referendum für den Brexit gestimmt haben, ist in der Zwischenzeit rund 1 Million gestorben. Es waren ja vor allem die Alten, die damals für den Austritt waren. Mhm. Wenn da jetzt also auf der Insel eine neue, europafreundlichere Generation heranwächst und irgendwann in der Mehrheit ist, werden dann die Karten neu gemischt?
Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, wobei wir allerdings dann voraussetzen müssten, dass auch weiterhin die Jungen immer wieder zurück nach Europa wollen. Auch diejenigen, die vielleicht in 10, 15 Jahren das zu entscheiden haben und für die die Mitgliedschaft bestenfalls eine blasse Erinnerung aus der frühen Kindheit ist. Ich fände es mal spannend nachzusehen, was haben die Leute in den 70er Jahren darüber gedacht, als diejenigen, die widerstrebend anerkennen mussten, dass das erste Referendum so klar für einen Eintritt in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft war. Was haben die gesagt? Wann werden wir das bereuen? Werden wir irgendwann versuchen, wieder aus der Europäischen Union oder der Wirtschaftsgemeinschaft auszutreten? Wie lange hat das gedauert? Das waren etwa 40 Jahre, wenn man das so zusammennimmt.
Bei Frau Thatcher ging es schneller. Sie war ja damals eine der großen Befürworterinnen, der EU beizutreten. Wir reden jetzt von Mitte der 70er Jahre. Bei ihr war 10 Jahre, 15 Jahre später schon das Umdenken da, weil sie eben meinte, dass die EU, in der sie eintrat, also dieser eher lose Verbund der europäischen Staaten, sich zu stark zentralisierte. Also insofern, ab da gibt es ja diese Debatten, die damals noch relativ wenig, die ist ja auch daran in der eigenen Partei erst nochmal gescheitert. Aber Sie sehen, es geht wirklich um sehr langfristige Prozesse und ehe hier ein Umdenken stattfindet, das eine Mehrheit hat und vor allen Dingen es irgendwie schaffen kann, das in Gesetze oder Abstimmung umzuformen, das ist sehr schwer zu sehen.
Herr von Ondarza, Sie haben das Schlusswort. Unter welchen Bedingungen wäre denn ein Return möglich?
Rein rechtlich ist das relativ klar. Großbritannien müsste sich wie jeder andere europäische Staat wieder um die Mitgliedschaft bewerben und dann im Grunde auch dazu bekennen, irgendwann den Euro und den Schengen einzuführen, also richtig ein volles EU-Mitglied zu werden. Und das ist einer der weiteren Gründe, warum ich eher zu der Meinung tendiere, dass es mindestens eine Generation dauert, bis Großbritannien wieder über diesen Prozess nachdenken könnte, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Und es bräuchte innenpolitisch, davon kann man sicherlich ausgehen, ein neues Referendum, wo sich wirklich eine klare Mehrheit der Bevölkerung für die Europäische Union ausspricht. Und das ist dann letztlich wieder eine Frage der politischen Identität. Wir sehen auf einmal in Großbritannien wieder eine Minderheit, die mit Europafahnen rumläuft. Ich habe noch nie so viele Europafahnen in London gesehen wie im letzten Jahr. Und es ist die Frage, ob sich eben diese junge proeuropäische Generation dann irgendwann politisch durchsetzt und diese Konsequenz ziehen, dann doch wieder Mitglied der Europäischen Union zu werden. Aber wie gesagt, erst, glaube ich, in einer Generation und wenn dann wirklich ein komplettes Umdenken in größten Teilen der britischen Bevölkerung stattgefunden hat.
Historischer Abschied. Was ändert sich mit dem Brexit? Das war heute unser Thema im SWR2-Forum. Und ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, bei Gerhard Dannemann vom Großbritannien-Zentrum an der Humboldt-Universität zu Berlin und beim Historiker Franz Josef Brüggemeier von der Universität Freiburg. Die Gesprächsleitung hatte Michael Riesel.